So, ich versuche in Zukunft jetzt immer so anzufangen, dass ich so ein Einführungsvideo zeige, das sozusagen attraktiv ist, damit die Leute pünktlich kommen. Und das ist jetzt sozusagen ein Video von Monty Python, so ein Auszug, wo eben gezeigt wird, wie ganz zufällig so unterschiedliche religiöse Strömungen da entstehen. Also Sie müssen dann noch ändern auf der Folie, das heißt nicht zufälliger Philosoph, sondern Prophet. Da habe ich irgendwie unbewusst als eine freudsche Fehlleistung Philosophen mit Propheten dann gleichgesetzt. Jetzt lasse ich den Film mal los und gleichzeitig werden wir die Evaluationsbögen austeilen. Und das werden wir dann in den ersten 15 Minuten machen.
Aufmachen! Sie haben uns keine Zeit gegeben, uns zu verstecken.
Aufmachen, die Verwirrung erstmal. Wow!
Und das Leben in der Wüste ist ein garstiges, meine Freunde. Aber trotzdem, ich sage euch, geht in die Wüste und ernähret euch vom Sand.
Richtet niemals andere, auf das ihr niemals gerichtet werdet.
Was?
Ich sagte, richtet niemals andere, auf das ihr nicht gerichtet werdet.
Wer, ich?
Ja.
Oh, danke, danke vielmals.
Oh, nicht nur du, ich meine euch alle.
Das ist eine hübsche Flasche.
Was?
Wie viel willst du für die Flasche haben?
Nichts, ich schenke sie dir.
Geschenk?
Ja, und schaut die Lilien.
Willst du nicht falsch?
Nein, auf dem Felde.
Was ist damit nicht in Ordnung?
Gegeben werden soll ihnen, also einem jeden von ihnen, gegeben, jedem von ihnen soll gegeben werden.
Was? Soll was gegeben werden?
Auch nichts.
Hey, was wolltest du uns sagen? Doch, du wolltest uns etwas sagen.
Wollte ich nicht, ich war fertig.
Nein, du warst nicht fertig.
Aber ich war doch fertig.
Was will er uns nicht sagen? Ist es ein Geheimnis?
Ist es sein, sonst würde er es uns sagen.
Was ist nicht geheim?
Ja, was ist das Geheimnis? Das Geheimnis vom ewigen Leben.
Na, natürlich nicht. Wenn ich das Geheimnis vom ewigen Leben wüsste, dann würde
ich es nicht sagen. Sag es mir, bitte. Sag mir das Geheimnis.
Das ist mein leckeres Angebot. Ja, aber sie steht unter Angebot.
Dies hier ist seine Flasche.
Zehn.
Es ist seine Flasche. Wir werden sie tragen für dich, Meister. Meister?
Er ist fort. Er ist gen Himmel aufgefahren.
Meister! Meister!
Meister!
Meister!
Meister! Meister!
Da ist er ja! Da ist er!
Eine Sandale.
Die Sandale ist das Zeichen. Lasst uns einem Beispiel folgen.
Was?
Lasst uns alle eine Sandale hochhalten und die andere am Fuß behalten, denn das ist sein Zeichen. Und alle, die ihm nachfolgen, werden sein Gleiches.
Nein, 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 die Sandale ist ein Zeichen, dass wir alle Sandalen sammeln müssen.
Ja, ja, lasst uns eure Sandalen und folgen der Flasche.
Nein, lasst uns zusammen Sandalen sammeln. Wir zusammen.
Nein, es ist ein Zeichen, dass wir hierher denken müssen. Nicht an die Dinge des Leibes, sondern an die Dinge des Gesichtes und des Kopfes. Finger weg.
Folgen der Flasche, der heiligen Flasche von Jerusalem.
Haltet den Schuh hoch, wie er es uns befohlen hat.
Es ist eine Sandale.
Haltet den Schuh hoch.
Es ist eine Sandale.
Lauf nicht hoch.
Zieht sie an.
Und du verschwinde.
Nehmt die Sandale und folgt ihm.
Halt, warte.
Lasst uns flattern. Ja, er kommt zu uns. Lasst die Saat des Grabes.
Ich hatte Ihnen das ja schon frühzeitig angekündigt, dass ich in der letzten Juniwoche auf einer Konferenz bin. Und da verlegen wir dann die Vorlesung vom Donnerstag auf den Dienstagabend. Wie Hobbes, auch ein britischer Aufklärungsphilosoph, aber bei ihm spielt sozusagen diese religiöse Thematik, deswegen auch sozusagen dieser Film von Monty Python am Anfang, noch eine viel größere Rolle als bei Hobbes, wie wir dann sehen werden. Also er repräsentiert sozusagen diese protestantische Seite in diesen Auseinandersetzungen damals in England. Er ist ein sehr berühmter Philosoph auf unserer Rangordnung, die wir damals erhoben haben über die Inhaltsanalyse. Da steht er ganz weit oben und war aber lange Phasen seines Lebens Arzt und praktisch der Leibarzt eines Lordkanzlers. Und in der Entwicklung zum Arzt war er Naturwissenschaftler, der dann natürlich seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse, der, wie man das heute nennt, Life Science, dann eben angewandt hat in seinem Arztberuf. Aber er ist sehr, sehr begabt gewesen in vielen Richtungen. Wir werden das nachher sehen bei seinen Werken. Er hat ein ganzes Spektrum von verschiedenen Beiträgen zur Wissenschaftsentwicklung vorgelegt. Meine eigenen Problematiken kennen Sie ja. Die wichtigen Punkte, die bei Münkler und Straßenberger auftauchen in dieser allgemeinen politischen Theorie, sind diese Unterscheidung, die er trifft zwischen den unterschiedlichen Herrschaftsformen und Gewaltformen. Also dass sozusagen die innerhalb der Familie eben beispielsweise eine andere Form von Herrschaft gilt, als beispielsweise eben in der Politik auf Regierungsebene. Dann ist er sozusagen einer der Ersten, der die Gewaltenteilung hervorhebt. Natürlich hat er dann eben auch Montesquieu sehr stark beeinflusst darin und gilt also als einer der Ersten, der dann später auch die Amerikaner in der politischen Entwicklung beeinflusst hat damit. Und das Menschenbild ist ein wichtiger Punkt bei Locke, wo man eben unterscheidet, wie er sozusagen den Menschen sieht, im Unterschied eben zu Aristoteles auf der einen Seite und eben Hobbes, wie wir ihn das Menschenbild letztes Mal behandelt haben. Und da habe ich eben auch ein kleines Video dieser Münchner Philosophen diesen Vergleich da nochmal machen, damit da möglichst viel hängen bleibt. Also ich versuche immer wirklich so Kurzvideos, also die dann höchstens eine Minute bis zwei Minuten dauern, einzubauen, um die Vorlesung dadurch ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Dann, das ist natürlich wahrscheinlich eines der wichtigsten Punkte, der Kontraktualismus oder die Vertragstheorie, die eben in der Theorie von Locke drin steckt. Also da unterscheiden sich beide nicht. Hobbes und Locke gehen davon aus, dass sozusagen die Staatsgewalt abgeleitet wird von den Entscheidungen der Individuen, solche Verträge der Herrschaftsabtretung einzugehen. Und schließlich ist Locke ein ganz wichtiger Vertreter eines liberalen Freiheitsbegriffs, gilt als einer der großen ersten liberalen Philosophen, was auch sehr stark mit seiner Eigentumstheorie zusammenhängt, also dass er eben betont, dass Privateigentum wichtig ist, wie Aristoteles das ja auch schon gesagt hat, dass sozusagen Eigentum Anreize setzt und daraus dann natürlich auch bestimmte Differenzierungen später in der Wirtschaftsentwicklung abgeleitet werden können, also dass man zum Beispiel sich auf das Leistungsprinzip beruht und dann sagt, also diejenigen, die vermögender sind, die haben eben auch mehr geleistet. Das ist sozusagen diese liberale Theorie, eine Anreiztheorie des Privateigentums. Und schließlich, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Locke, dass er eben ein Prediger, kann man sagen, der religiösen Toleranz ist. Also das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt seiner liberalen Theorie, also dass der Staat sich aus dem Religiösen heraushalten soll. Außer es geht sozusagen um die Verhinderung von religiöser Intoleranz, und da muss dann natürlich der Staat wieder eingreifen und sichern sozusagen, dass jeder seine Religion ohne Eingriffe durch andere ausleben kann. Also das sind so die wichtigen Punkte, die man so in der allgemeinen politischen Theorie dann findet, wenn man sich auf Locke verweist. Und das habe ich eben in meinem Vorgehen so eingewoben. In dieser blauen Box stehen die verschiedenen Schritte da. Und da fangen wir dann an wieder mit dem historischen Kontext. Und der ist natürlich sehr ähnlich wie bei Hobbes, aber man muss bei Locke eben viel stärker jetzt in die politischen Wirren und Entwicklungen gerade in dieser Zeit da hineinschauen. Also der ganz wichtige Kontext ist eben der Kontext der nationalen Konflikte, wo man hauptsächlich zwei Konfliktlinien sieht. Einmal sozusagen die religiöse Konfliktlinie, also zwischen der anglikanischen Kirche und auch katholischen Kirche, was ist anglikanische Kirche, und dem Protestantismus, sprich englischer Puritanismus auf der einen Seite, das ist sozusagen die religiöse Spaltung, auf der anderen Seite die Machtkämpfe zwischen den englischen Stuarts, also der englischen Monarchie, die auf dem europäischen Kontinent den Absolutismus beobachtet und eben das nachahmen will. Aber in England sind die Kräfteverhältnisse eben nicht so ausgeprägt wie auf dem Kontinent. Also es gibt so Wirtschafts- und Sozialtheoretiker, die sagen, rein geografisch hat es auf dem Kontinent dazu geführt, dass die vielen Kriege, insbesondere 30er-Jährige Krieg, dazu geführt haben, dass die absolutistischen Herrscher große stehende Heere aufgebaut haben und dadurch viel mächtiger waren als beispielsweise der König in England, der nie über ein solches stehendes Heer verfügt hat, weil England eben als Insel nicht diesen Bedrohungen so ausgesetzt war. Aber trotzdem hat der englische König solche absolutistische Strebungen gezeigt und versucht, da eben Macht zu usurpieren, zu konzentrieren. Und da hat sich das Parlament, also wo der Adel da vertreten war, hauptsächlich eben dagegen gewehrt. Und das war sozusagen die zweite Konfliktlinie, dass sozusagen das Parlament sich gegen den König gestellt hat und das letztlich dann eben auch dann zum Bürgerkrieg geführt hat, wo dann am Ende England Republik geworden ist und dann der König Karl I. hingerichtet wurde. Dann gab es eine Zeit lang eine Militärdiktatur unter Cromwell und dann waren praktisch nur noch die Vertreter dieser Richtung im Parlament. Und in dieser Zeit, also wo der Puritanismus dann regiert hat, lebten dann ganz viele protestantische Sekten dann auf. Und viele sind ja damals dann auch nach Amerika ausgewandert und haben sozusagen Amerika sehr stark geprägt durch diese religiöse Entwicklung. Dann 1660 bis 1688 kamen die Stuarts zurück und unter Karl II. Und haben eben versucht, sozusagen die Uhr wieder zurückzudrehen. Aber letztlich gelang das nicht auf Dauer. Und der Abschluss sozusagen dieses Restaurationsversuchs war ja dann die Glorious Revolution, also dass sich letztlich das Parlament wieder durchgesetzt hat, aber eben unblutig. Und das ist dann so verlaufen, dass Wilhelm III. Von Oranien dann gewonnen werden konnte, dann britischer König zu werden. Aber in der Form einer konstitutionellen Monarchie, also nicht mehr sozusagen mit diesen absolutistischen Bestrebungen, wie die Stuarts das damals wollten, sondern eben als eine, sagen wir, eine Variante einer Republik. Also wo der, wir haben ja gelernt, dass sozusagen Republiken immer die so Mischform darstellen. Und in England, England ist formell weiterhin eine Monarchie heute auch noch, aber die Königin hat praktisch nur die Funktion wie bei uns in Deutschland eben der Bundespräsident. Also nur rein repräsentative Funktion. Und diese ganzen Konflikte haben das Werk von John Locke sehr stark geprägt, weil er eben die Liberalen unterstützt hat und die Protestanten. Und wir sehen das in der Biografie, er dann eben auch in diesen Zeiten, während der Restaurationszeit und so weiter, dann auf den Kontinent gehen musste, nach Frankreich oder nach Holland, in Exil gehen musste. Also erst 1632 geboren und 1704 gestorben. Mit 72 ist er nicht so alt geworden wie Hobbes. Vielleicht hat er sich auch nicht so stark bewegt wie Hobbes. Also ich habe jetzt heute gelesen, dass heute Abend im Schweizer Fernsehen ein Film kommt, über sozusagen der Zusammenhang zwischen Bewegung und Geist. Und ich habe gelesen in der Biografie, dass Hobbes, der ist ja über 80 geworden, der hatte einen Stock und darin hat er sozusagen eine Feder gehabt, mit der er sozusagen dann unterwegs Gedanken aufschreiben konnte, die ihm dann sozusagen auf seinen Spaziergang so eingefallen ist. Und ich habe heute Morgen in der NZZ gelesen, also über diesen Film heute Abend, also dass es da offenbar Mediziner gibt, die eben solche Zusammenhänge, dass man sozusagen die besten Gedanken kriegt, wenn man einfach sozusagen durch die Landschaft da spaziert. Und vielleicht hat das natürlich bei Hobbes auch stark gewirkt, also dass er so alt geworden ist, weil er regelmäßig immer spazieren ging. Ähnlich war es ja auch bei Kant. Also, er ist nicht so alt geworden wie Hobbes, er stammte aber doch schon aus einer reichen Familie, war Sohn eines Gerichtsbeamten, seinem puritanischen Elternhaus, der Großvater war Unternehmer und ist natürlich vor diesem Hintergrund auch auf so Eliteschulen geschickt worden, zunächst mal auf die Westminster School in London und dann in sozusagen das Spitzencollege in Oxford überhaupt, das Christ Church College der University of Oxford, und dort hat er dann so das Spektrum der klassischen Wissenschaften studiert, und ich werde gleich sozusagen auf der nächsten Folie und danach so einen kleinen Videoausschnitt zeigen, auch anderthalb Minuten von einem Video, das ich selber gedreht habe. Das habe ich 2012 da gedreht, als ich mich da auf einer Tagung in Oxford aufgehalten habe, und da habe ich so eine Führung mitgemacht durch dieses Christ Church College. Also in dieser Führung hat der Führer da erzählt, dass der sogar rausgeworfen wurde aus dem College. Und er findet es dann witzig, dass er jetzt dann in so einem schönen Bild da hängt, obwohl die den damals eben aus dem College wegen subversiver Gedanken da rausgeworfen haben. Danach ist er Dozent geworden und hat dann mehrere medizinische Ämter ausgeübt. Und 1665 ist er nach Deutschland gereist, in das Herzogtum, glaube ich, Kleve. Das gehörte damals zu dem sich bildenden Preußischen Reich. Ab 1667 war er dann Leibarzt und Privatsekretär des späteren Lord Chancellors, Earl of Shaftesbury. Und dann hielt er sich, wie ich schon sagte, dann sozusagen längere Zeit dann auch auf dem Kontinent auf, in Frankreich und in Holland, und erst nach 1988, nach der Glorious Revolution, kehrte er nach England zurück, und ein Jahr später publizierte er sein politikwissenschaftliches Hauptwerk. Aber Politikwissenschaft, werden wir gleich sehen, ist nur sozusagen ein Teilbereich seiner vielfältigen Talente gewesen, und sozusagen unter den Philosophen wird es jetzt nicht als das Hauptwerk gesehen, sondern er hat eben auch sehr viel beigetragen zur Erkenntnistheorie. Jetzt kommen wir dann zu diesem Exkurs. Also er war ja in diesem Christ Church College und da hängt er so in so einem Bild. Dieses Christ Church College ist international gigantisch bekannt geworden durch Harry Potter. Also diese langen Säle, die man so in Harry Potter sieht, das stammt so aus dem Christ Church College. Und der Führer hat uns erzählt, sie werden seither überschwemmt, speziell von Asiaten. Also da kommen so ganze Bomber sozusagen aus Asien, die ganz viele, insbesondere Chinesen, da bringen. Und die wollen unbedingt diesen Saal da sehen, wo der so in Harry Potter da gezeigt wird. Ich zeige jetzt dieses ganz kurzen Videoausschnitt. Also der ist ziemlich schwer zu verstehen, der Mensch.
I'm the guide for Christchurch, okay? We're going to do three gardens this morning. Amongst his ideas, he wanted to build a college. But his plan was to build the largest college known in Europe at the time. Right, so he got permission from the Pope to start knocking down the priory, which was on this site at one time. Got permission, came back, and started his project. Here we are in this beautiful Tudor Hall. Which is the largest hall in Oxford, 31 colleges. Hello, where's my...
This is a famous philosopher. Interesting story. He was really anti-monarchy amongst many things, and Charles II was not very happy with this man, so he sent a letter to the dean of the college at this time and said, I want this man thrown out of this college. Well, after a lot of obviously persuasion, the dean had no choice, so poor Locke had to leave. And what is interesting, when the next monarch came along, things changed completely, and he was invited to come back, but he had already got another appointment, so he never returned. But it's interesting, a man who was thrown out of this college has got his portrait here. It tells you something, doesn't it?
Also in dem College hat er sozusagen das ganze Spektrum auch der Wissenschaften so gelernt und er hat dann in seinen Werken dann zu ganz vielen Disziplinen beigetragen. Also zur Epistemologie, zur Erkenntnistheorie und heute würde man auch sagen, analytische Psychologie, also zur Frage, wie kommt Erkenntnis im menschlichen Gehirn zustande? Und da war er natürlich Empirist, nur über Erfahrung, aber das ist natürlich jetzt nicht so simpel, dass man einfach nur Dinge anguckt und dann sie weiß. Also da hat er eben ein sehr berühmtes Buch geschrieben, An Essay Concerning Humane Understanding. Also das hat ihn gerade in der Erkenntnistheorie sehr berühmt gemacht. Dann Religion oder Theologie, das ist sehr wichtig, dieser Brief über Toleranz. Und dann gibt es sozusagen Second Treatise on Civil Government, sozusagen so ein Vorläufer dieses späteren berühmten Buchs, was wir in der Vorlesung da dann im Detail dann durchnehmen. Und dann hat er eben auch wirtschaftswissenschaftlich relevante Schriften geschrieben, zum Beispiel Some Consideration of the Consequences of the Lowering of Interest and the Raising of the Value of Money. Und dann hat er sogar auch eine erziehungswissenschaftliche Schrift geschrieben, Some Thoughts Concerning Education und dann natürlich auch theologische Sachen. Für uns Politologen ist natürlich einmal dieser Brief über religiöse Toleranz sehr wichtig und dann eben die Two Treaties of Government. Zur Einordnung benutze ich ja immer diesen amerikanischen Soziologen Randall Collins, der weltweit die verschiedenen Philosophen einordnet in Netzwerke, also soziale Netzwerke, wo sie direkt im Diskurs miteinander stehen oder auch sozusagen kognitive Netzwerke, wer beeinflusst sie, oder Kontroversen, die dann so schraffiert dargestellt werden. Und da sieht man, dass Locke damals speziell in der Erkenntnistheorie in einer scharfen Kontroverse mit Leibniz stand. Und er war damals eben auch im Gespräch mit Newton. Das werden wir gleich auf einer nächsten Folie dann auch noch sehen. Auf dieser Folie habe ich eben das kognitive Netzwerk, also welche Ideen haben den Locke von anderen Philosophen beeinflusst, und eben das soziale Netzwerk, das sind eben die Menschen oder die Forscher, mit denen er so direkt in Beziehung stand und in Diskussionen involviert war. Und da sind eben im sozialen Netzwerk zwei Hauptpersonen, einmal Robert Boyle, auch in der Erkenntnistheorie ein Begründer des Empirismus, gleichzeitig einer der ersten Chemiker, der sozusagen die Chemie zu einer Wissenschaft gemacht hat. Und das kognitive Netzwerk bestand natürlich einmal aus den Aufklärungsphilosophen Hobson und Descartes, aber gleichzeitig auch von dem Juristen von Pufenberg, der eben diese vertragstheoretischen Komponenten in Lockes Werken sehr stark beeinflusst hat. Ich komme jetzt dann zu diesem Buch, das wir schwerpunktmäßig hier durchnehmen, die zwei Abhandlungen über die Regierung. Und da ist vor allem The Second Treaty, Treaties of Government, eben sehr, sehr wichtig. Der Inhalt der beiden Treaties wird auf dieser Folie dargestellt. Also der Inhalt des ersten Buches behandelt eher eine theologische Auseinandersetzung mit Robert Filmers. Das war sozusagen ein theologischer Philosoph, der damals versucht hat, die Monarchie, die absolutistische Monarchie, theologisch zu legitimieren. Also das Gottesgnadentum über eine Erbschaftsabfolge von Herrschaft bis zurück auf Abraham und Adam dann zurück zu verfolgen. Also das ist sozusagen das Ziel dieses Buches von Robert Filmes. Und in dem ersten Treaty, da verfolgt Locke das Ziel, eben dieses Buch mit theologischen Argumentationen zu widerlegen. Also sozusagen, wie man so häufig so kennt, in Filmen auch kennt, wenn der eine Bibelstelle hat, dann, ich habe das jetzt gerade erlebt, wir drehen momentan einen Film in Tübingen über Hegel und haben sozusagen das Stift besucht, wo Hegel da mit Schelling und Hölderlin zusammen gelebt hat. Und da hat uns so ein Theologe da eingeführt. Und wenn man dann dem sagt, ja, man wundert sich, dass er jetzt auch Frauen da lehren und in diesem Stift sind, dann habe ich ihn gefragt, ja, der Apostel Paulus hat ja geschrieben in seinem Brief, das Weib schweige in der Gemeinde. Da hat er natürlich gleich sofort ein anderes Bibelwort parat, was sozusagen dieses Zitat von Paulus dann kontert. Und so ähnlich kann man das natürlich machen. In der Bibel gibt es so viele Zitate, die widersprüchlich sind, und das macht er natürlich dort ausführlich, dass er sozusagen diese Theorie sehr überzeugend widerlegt, dass sozusagen die politische Herrschaft wirklich der Absolutisten damals sich ableitet, bis zu Adam. Aber das ist natürlich für uns heute, wäre absurd, wenn wir noch solchen Argumentationssträngen da nachlaufen würden. Wichtig für uns heute ist das Buch, das zweite Buch, und da geht es eben um eine vertragstheoretische Legitimation und Ableitung politischer Herrschaft. Also in dieser ersten Abhandlung, die ist so in 12 Kapitel aufgebaut, da geht es zunächst mal um die väterliche Gewalt und dann eben, dass Adam sozusagen das Haupt der Familie war, der Haushaltsvorstand, dass er deswegen Gewalt über die Eva hatte und die Eva ihm unterworfen war, und Vaterschaft und Eigentum hingen da zusammen, und so lief die Ableitung da eben in diesem filmischen Buch und er kontert eben in diesem ersten Buch mit seinen Argumenten. Und in der zweiten Abhandlung geht es dann um die vertragstheoretische Perspektive und auch hier ist der Argumentationsstil eben reine normative Philosophie, also eine so logische Begründung von Rechtsgrundsätzen und eine systematische Ableitung dann von normativen Forderungen. Also dass man sozusagen logisch und wissenschaftlich begründet, dass man beispielsweise politische Macht begrenzen muss und dass bestimmte Institutionen wie beispielsweise Republiken oder konstitutionelle Monarchien solche Machtbegrenzungen am besten leisten. Und dann natürlich aus der wirtschaftlichen Perspektive eben begründet, warum sozusagen wirtschaftliche Freiheit und Rechtssicherheit zentral sind für die Wirtschaftsentwicklung und von deshalb eben auch notwendig sind für eine erfolgreiche Gesellschaftsentwicklung. Auf der anderen Seite, und das unterscheidet jetzt das zweite Buch von dem ersten Buch, lässt er natürlich neben dieser rein normativen Argumentation eben auch empirische Beispiele da einfließen. Also macht er schon so auch so ähnlich wie der Machiavelli, der auch eben sehr viele empirische Beispiele hat aus den Schriften der alten Philosophen. Und so ähnlich sieht man das natürlich auch bei Locke, dass das sozusagen als empirische Evidenzen gebracht werden und das ist ähnlich wie Machiavelli auch sehr selektiv und weniger systematisch. Da gibt es dann Geschichten aus der Bibel, insbesondere aus dem Alten Testament, dann aus der griechischen und römischen Geschichte, aber gleichzeitig auch eben Berichte aus dem britischen Kolonialreich, aus Ceylon und Amerika, um sozusagen auch seine Eigentumstheorien da empirisch zu untermauern. Wie sieht sein Weltbild aus? Er ist so in diesem Kontext des Rationalismus, der Aufklärung, der Wissenschaftsentwicklung, ist er einer der zentralen Vertreter des Empirismus und möchte dann alles, was er über den Staat sagt, einbetten in das naturwissenschaftliche Weltbild und ist natürlich konsequenter Gegner des Gottesgnadentums. Obwohl er Wissenschaftler ist, ist er gleichwohl auch ein gläubiger Puritaner. Und das kann zusammengehen. Also ich hatte mir heute überlegt, ob ich noch ein weiteres Video einbaue, ja, aber gerade von der knappen Zeit heute ist es nicht möglich, sondern so ein Video, wo vor 10 Jahren der Stephen Colbert den Dawkins interviewt, den Biologen Dawkins, der hat ein Buch geschrieben, The God's Delusion. Und da diskutiert er insbesondere den Kreationismus, also eine Variante innerhalb der amerikanischen Christen, die sozusagen vom Intelligent Design ausgehen. Also die glauben nicht an die Evolutionstheorie, sondern dass Gott das alles so komplex eben geschaffen hat oder auch sozusagen die Evolution selber sozusagen so programmiert hat. Und das ist aus dieser Perspektive, wenn man das jetzt zurückdenkt in die Zeit von Locke, kann man natürlich davon ausgehen, dass viele überzeugte Puritaner eben an Gott, an den allmächtigen Gott geglaubt haben, der sozusagen alles so geschaffen hat, aber gleichzeitig an die Wissenschaft geglaubt haben. Und in der Hinsicht ist dann sozusagen der Glaube in die Wissenschaft ein Glaube in die Fähigkeit, dass man sozusagen diesem göttlichen Plan dann auf die Spur kommt. Dass sozusagen Theologie und Wissenschaft gar nicht so unterschiedlich sind, sondern letztlich geht es darum, sozusagen die Geheimnisse von Gottes Schöpfung dann zu durchschauen. Also insofern ist das kein Widerspruch, auf der einen Seite sozusagen gläubiger Puritaner zu sein, auf der anderen Seite Wissenschaftler. Aber ganz definitiv hat er sozusagen diese Vorstellung sozusagen der Katholiken und Anglikaner eben abgelehnt, dass man eben politische Herrschaft eben ableiten kann, eben als Gottes Gnadentum. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist eben die individualistische Perspektive auf die Gesellschaft, also dass er eine Theorie entwirft, in der sich politische Herrschaft von den Individuen ableitet, von deren freiwilligen Zustimmung und sich dann Herrschaft eben nur über diese Zustimmung der regierten Individuen letztlich legitimieren kann. Und er geht eben auch aus, da ist er ähnlich wie der Hobbes, dass die Menschen rational sind, vernunftbasiert und alle versuchen, ihren Nutzen letztlich zu maximieren, zu optimieren oder zumindest das Übel, Leid, Nachteile und so zu minimieren. Im Unterschied zu Hobbes sieht der den Menschen nicht als Wolf seines Nächsten, also er sieht kein agonistisches Verhältnis, sondern geht davon aus, dass im Naturzustand die Menschen sich nicht feindlich gegenüberstehen und sich sozusagen in ethischen Bahnen und im ethischen Rahmen verhalten. Also innerhalb der Grenzen, also das betrifft dann sein Menschenbild, innerhalb der Grenzen der Natur können die Menschen vollkommen frei handeln und sollen das auch, ohne vom Willen der anderen abhängig zu sein. Und er geht dann eben von einer natürlichen Gleichheit aus, ähnlich wie Hobbes, und von weitgehend gleichen Fähigkeiten und gleiches vernunftbasiertes und ethisches Handeln. Und da spielt dann eben für ihn eine Rolle, eben die christliche Sozialethik, dass also wenn alle an ein Jenseits glauben und sozusagen an irgendeinem Tag mal das jüngste Gericht stattfinden wird, dann wird niemand sozusagen sich so verhalten können, wie Hobbes seine Menschen da konzipiert. Also da bildet sozusagen die christliche Sozialethik letztlich schon einen Rahmen, innerhalb dessen sich die Menschen dann verhalten. Im Menschenbild Lockes ist ganz wichtig, dass jeder das Recht hat auf privates Eigentum. Zunächst mal das Recht hat an sich selber. Also jeder Mensch ist frei geboren und gehört sich selber. Von daher war er natürlich gegen Sklaverei. Der Mensch hat auch gleichzeitig das Recht auf die Produkte, die er durch seine Arbeit schafft. Also Eigentum durch Arbeit. Und insofern ist er einer der Ersten, der Elemente der Arbeitswerttheorie beisteuert, die dann später in die Theorie von Adam Smith einfließt und über Smith sogar zu Ricardo und Karl Marx dann später dann noch auch gesellschaftlich wirksam wird. Also Eigentum ist Transformation und Aneignung der Natur über Arbeit, also über Sammeln, Jagen, Anbauen und Herstellen. Und die in Produkte gesteckte Arbeit ist sozusagen auch die Legitimation von Eigentum. Und ursprünglich ist Eigentum begrenzt durch persönliche Arbeitskapazität. Aber durch die Einführung von Geld und anderen Wertspeicherungsmöglichkeiten wird dann plötzlich Anhäufung von Reichtum möglich. Und dadurch entsteht Ungleichheit. Also nach Locke entsteht Ungleichheit erst ab einer bestimmten Stufe der Wirtschaftsentwicklung, in der sozusagen bestimmte Tauschmittel eingesetzt werden. Bei den Indianern kann man diese Entwicklung sehen, also dass Muscheln oder bestimmte wertvolle Steine zunächst mal eingesetzt wurden, bis dann später geprägte Münzen und so weiter als Geld dann den Tausch erleichterten und dann gleichzeitig auch Wertspeicherungsmöglichkeiten entstehen ließen. So ein allgemeines Argumentationsschema der Vertragstheoretiker ist ja immer, also dieser argumentative Dreischritt, dass man startet von einem Naturzustand, in dem Menschen sozusagen sich in einer bestimmten Problematik befinden, die dann, der dann Anreize bietet, dann zu einem Vertragsverhältnis zu kommen, zu dem sogenannten Gesellschaftsvertrag. Bei Locke sieht das so aus, dass die Menschen innerhalb der Grenzen der Natur frei sind zu handeln, aber es jedoch keine Zügellosigkeit existiert. Also der Rahmen ist dann die, auch die religiöse Sozialethik. Und die Menschen sind einander gegenüber eher wohlwollend. Aber das große Problem ist die Rechtsunsicherheit, denn jeder ist sein eigener Richter und Vollstrecker. Es gibt keine unabhängige Instanz. Und in diesem Zustand entsteht eben das Dilemma, dass die verschiedenen Eigentümer sozusagen ihre Gewalt eigenständig durchsetzen und dadurch Anarchie entsteht, indem jeder sozusagen sein eigener Richter und Polizist darstellt. Und im Unterschied aber zu Hobbes sieht Locke diesen Kriegszustand eben nicht in einer Vorform sozusagen der Vergesellschaftung bei Hobbes in einem sogenannten Leviathan, also wo die politische Macht auf einen Herrscher übertragen wird, sondern gerade in dieser Form der absoluten Herrschaft, wo ein absoluter Herrscher willkürlich in das Eigentum anderer eingreifen kann, sieht Locke eben den Kriegszustand. Und insofern ist es für ihn legitim, sich gegen diese Herrschaftsform, also der absoluten Monarchie, dann aufzulehnen. Also der Natur- und Kriegszustand bei Locke unterscheidet sich daher sehr drastisch von dem von Hobbes. Was bedeutet für Locke dann der Staat? Der Staat ist dann ein politischer Körper, zu dem sich Individuen vereinen über einen Gesellschafts- und Herrschaftsvertrag. Und im Unterschied zu Hobbes schließen sie im Prinzip zwei Verträge. Einmal untereinander, dass sie eine Gesellschaft bilden und gegenseitig sozusagen wechselseitig, also gegenseitig Rechtsverzicht versprechen, also dass sozusagen jeder dem anderen verspricht, nicht mehr eigenständig sozusagen sein Recht als eigener Richter und so weiter durchzusetzen, sondern diese Kompetenzen an eine übergeordnete Instanz abzutreten. Und das ist sozusagen der Gesellschaftsvertrag, der besteht eben in diesem wechselseitigen Herrschafts- und Gewaltsverzicht. Denn der Herrschaftsvertrag besteht dann darin, dass sich die Bürger einigen über Herrschaftsgrundsätze, also wie zum Beispiel die Gewalten auf dieser Ebene der geschaffenen politischen Körperschaft dann aufgeteilt werden. Was die Gemeinschaft bildet und die Menschen aus dem Losnaturzustand in eine einzige politische Gesellschaft bringt, ist die Übereinkunft, die jeder Einzelne mit allen übrigen getroffen hat, sich zu einem Körper zu vereinigen, wie ein Körper zu handeln und somit ein besonderes Staatswesen zu gründen. Also die Menschen schaffen sozusagen in diesem Gesellschaftsvertrag eine juristische Person, den Staat, und gleichzeitig legen sie sozusagen Regeln fest, wie die Gewalt dann im Staat dann ausgeübt wird und verteilt wird. Mit ihrem Eintritt in die Gesellschaft verzichten nun die Menschen zwar auf die Gleichheit, Freiheit und exekutive Gewalt des Naturzustandes, um sie in die Hände der Gesellschaft zu legen. Und da unterscheidet dann Locke schon zwischen verschiedenen Zustimmungsarten in dieser politischen Körperschaft. Zum Beispiel ist ganz wichtig die Unterscheidung zwischen expliziter Zustimmung und impliziter Zustimmung, also dass er eben auch annimmt, dass wenn Menschen einfach sozusagen dabei sind und nicht offen gegen Entscheidungen oder eine bestimmte Herrschaftsform rebellieren, dass sie im Prinzip diese akzeptieren. Und das wird dann später von David Hume eben sehr scharf kritisiert, dass man so eine Abhängigkeit eigentlich nicht als implizite Entscheidung dafür eben begreifen kann. Dann ein anderes wichtiges Konzept ist, dass er eben sehr gute Gründe für den Mehrheitsentscheid als einen wichtigen Entscheidungsmodus in dieser politischen Körperschaft dann begründet. Der sagt, wenn man sozusagen beispielsweise nicht nach Mehrheitsentscheid entscheidet, sondern nach Einstimmigkeit, dann wäre dieser politische Körper überhaupt nicht entscheidungsfähig und würde auch nicht lange überleben. Er schreibt, eine solche Verfassung, basierend auf Einstimmigkeit, würde den mächtigen Leviathan eine kürzere Lebensdauer geben als den schwächsten Kreaturen und ihn nicht einmal den Tag seiner Geburt überleben lassen. Also die Mehrheitsentscheidung ist sozusagen aus dieser liberalen Perspektive eben eine auch eine effiziente Form, dann politische Entscheidungen durchzuführen, dass man nicht sozusagen ewig lang diskutieren muss, bis man dann eben zu einer Entscheidung sich durchgerungen hat. Dann unterscheidet er in dieser Schrift auch eben zwischen den verschiedenen Gewalten, also dass eben politische Herrschaft nicht einfach nur politische Herrschaft ist, sondern abhängig ist sozusagen von den Teilbereichen, in denen Herrschaft eben ausgeübt wird. Dass zum Beispiel väterliche Gewalt keine absolute Gewalt ist, beispielsweise über Kinder, sondern sogar nur bestimmte Kompetenzen dann einschließt und sich auch zeitlich begrenzt, zum Beispiel eben nur so lange, bis die Kinder erwachsen sind. Und dann unterscheidet er zwischen väterlicher Gewalt und politischer Gewalt. Und die politische Gewalt ist dann eben die Gewalt, die zunächst mal im Naturzustand zwischen den Individuen existiert hat, die dann eben auf die Gesellschaft, auf die Körperschaft übertragen wird. Und dann definiert er despotische Gewalt eben als die absolute, willkürliche Gewalt, die er dann als den Kriegszustand sieht, der innerhalb einer absoluten Monarchie für ihn herrscht. Und er unterscheidet dann schon im Sinne dieser Gewaltenteilung zwischen der legislativen, exekutiven Gewalt und nennt auch die föderative Gewalt. Und dann amtliche untergeordnete Gewalten und sagt dann so zahlreich und durch die verschiedenen Sitten und Verfassungen der einzelnen Staaten so mannigfaltig, also dass Machtverteilung in Gesellschaften eben was Gutes ist, nicht Schlechtes, aber er sieht sozusagen noch nicht, wie dann später die amerikanischen Verfassungsväter, dass es eben sehr gut ist und sehr wichtig ist, dass sich die verschiedenen Gewalten auch gegenseitig sozusagen kontrollieren. Er sieht damals schon die Wichtigkeit der sogenannten Dispersion, also der Verteilung von Macht, aber soweit ist seine Theorie noch nicht gereift, also dass er schon die gegenseitige Kontrolle der verschiedenen Gewalten konzipiert. Und ein ganz wichtiger Zweck dieser Begrenzung von Staatsgewalt liegt eben darin, dass die Eigentumsrechte eben gesichert werden, einmal vor willkürlichem Eingriff von Seiten des Königs, aber eben auch von den sozusagen anderen Individuen, die auf die Idee kommen könnten, das Eigentum ihrer Zeitgenossen sich anzueignen. Und das hatte ich eben schon erwähnt, diese verschiedenen Formen der Gewaltenteilung, Legislative, Exekutive. Ganz wichtig im Unterschied zu Hobbes ist eben, dass er, dass für ihn ein Widerstandsrecht existiert im Herrschaftsvertrag, also die Menschen ordnen sich dem Leviathan, der politischen Körperschaft, nicht mehr bedingungslos unter. Nicht alle Rechte werden auf den Staat übertragen. Und der Einzelne hat ein Recht auf Widerstand, wenn der Staat gegen die Grundsätze des Herrschaftsvertrages verstößt. Und die Staatsbürger können ihre Rechte zurückfordern. Und er schreibt dort: Wenn man die Gewalt ohne Vollmacht gegen das Volk gebraucht, entgegen dem Vertrauen, das in ihn gesetzt wurde, so bedeutet das dem Volk gegenüber die Erklärung des Kriegszustandes. Und das Volk hat das Recht darauf, seine Legislative wieder in Ausübung ihrer Gewalt einzusetzen. Seine Staatsfunktion konzentrieren sie eben sehr stark auf die Garantie von Sicherheit, also da ist er natürlich ähnlich orientiert wie Hobbes, dass sozusagen ganz wichtig die innere Sicherheit ist, als Einsetzung der Macht zum Vollzug von Gesetzen und äußere Sicherheit, dass man sozusagen fremdes Unrecht verhütet und die Gemeinschaft schützt vor Überfällen und Angriffen und sie für öffentliches Wohl sorgt. Und natürlich das Eigentumsrecht der Eigentümer, der Landbesitzer, der Fabrikbesitzer, das war natürlich so ein ganz großes Anliegen eben dieser Liberalen. Und dass eben der Staat aus Lockes Perspektive eben ganz stark eben ein Staat der Eigentümer darstellt. Das Verhältnis zwischen Religion und Staat ist bei Hobbes, ist bei Locke eben auch ein ganz wichtiges Thema. Wie ich eingangs schon sagte, betont er sehr stark, dass die Religion Privatsache ist. Also Hobbes hatte ja wenn wir uns jetzt noch mal an die letzte Stunde erinnern, da eine vollkommen andere Sicht. Wie sah denn das Hobbsche Verhältnis aus zur Religion? Also wenn man fragt, inwieweit soll Religion Privatsache sein oder wie weit soll sich der Staat da einmischen? Also betont wird hier, dass eben Hobbes das eben ganz unterschiedlich sieht zu Locke und eben der Staat eben die Religion gewissermaßen kontrollieren muss, um sozusagen diese Sicherheit zu garantieren, die für Hobbes eben ganz zentral ist, um den ewigen Kriegszustand da zu beenden. Und das ist sozusagen eben ganz konträr eben zu dieser Perspektive von Locke. Also er schreibt, dass die Sache der Religion ist die Sorge um das Seelenheil und das ist eine rein individuelle Angelegenheit und die Sache des Staates ist eben Schutz vor Freiheit und ein Eigentum eines Menschen zu garantieren und Seelenheil und Eigentum, das sind so unterschiedliche Aspekte. Und gleichzeitig darf aber niemand im Namen seines eigenen Glaubens dann den gesellschaftlichen Frieden in Frage stellen. Und die Rechtsgewalt des Staates darf eben auch nicht auf das Seelenheil ausgedehnt werden. Und insofern ist die Religion eher eine freiwillige Gemeinschaft von Individuen, unterhalb dieser politischen Form, die sich dann mit gleichen Überzeugungen bilden. Und er tritt eben ein für religiöse Toleranz und insbesondere Religionsfreiheit für christliche Strömung und die Trennung von Staat und Kirche. Und das ist prinzipiell erweiterbar auf alle Religionen, die keine politische Macht anstreben. Und die Ausnahme für ihn war sozusagen Atheismus. Er sieht es natürlich als religiöser Puritaner. Also das war jetzt nicht erlaubt, sozusagen Atheismus als Religion. Und Katholizismus. Und der Katholizismus wurde eben mit diesem Argument abgelehnt, eben dass der Papst eben ein ausländischer Souverän ist, den man sozusagen als Brite, der sozusagen der anglikanischen Kirche angehören soll, eben ablehnen muss. Also insofern hat Locke damals schon eben dieses Prinzip Intoleranz gegen Intoleranz eben angestrebt. Also gerade die katholische Kirche war damals eben auch der Inbegriff der Intoleranz. Die Staatsform bei Locke, das sind im 10. Kapitel dieses Buches dargestellt, er unterscheidet zwischen Demokratie, also wie die Klassiker Oligarchie und Monarchie und dann die Monarchie wieder in Erbmonarchie und Wahlmonarchie. Und in diesem Kapitel taucht dann ein neuer Begriff auf, Commonwealth. Und in diesem Wort sieht er keine Demokratie oder sonst eine Regierungsform, sondern jede unabhängige Gemeinschaft, die Römer mit dem Wort Civitas bezeichnen. Aber Civitas wurde von vielen Philosophen auch wieder aus dem Lateinischen als Staat übersetzt. Also heute wird ja der Begriff Commonwealth sozusagen als die Vereinigung der Länder begriffen, also die sozusagen wirtschaftlich mit England einen Verbund bilden seit dem englischen Kolonialreich. ich habe dann hier nochmal ein kurzes Video eingebaut, wo diese Münchner Philosophen Hobbes und Locke miteinander vergleichen.
Also wir reden über John Locke,
genau.
Der für mich der gute Mensch schlechthin.
Ja.
Also ich weiß wenig über seine Biografie, aber was ich so zusammengetragen habe, ist, dass es jemand war, der eben nicht den Naturzustand derartig mies gemacht hat, wie das Hobbes war. Locke war zum Beispiel der Meinung, dass der Mensch, natürlich strebt der Mensch nach Glückseligkeit, aber er bedenkt auch, dass es eine jenseitige Glückseligkeit geben sollte und dass es deswegen gut ist, moralisch zu handeln. Also mit ethischen, also die Ethik spielt für ihn eine wichtige Rolle, es muss Normen geben. Und er hat deshalb in seiner Staatstheorie eine viel positivere Grundhaltung eingenommen. Auf der anderen Seite hat er dem Menschen aber auch nicht ganz getraut, weil es muss schon gewisse Regularien geben, aber die müssen sich gegenseitig kontrollieren.
Ja.
Und für mich ist der Unterschied zwischen Hobbes und Locke ein bisschen so wie dem zwischen einem Statiker und einem Dynamiker. Mhm. Der Hobbes ist ein statischer Denker. Ja? Mhm. Der sieht da was, das kann man nur mit einem einzigen Modell klären und das darf sich auch nicht verändern. Ja? Der Souverän, der ist unkündbar, Ende der Durchsage, Feierabend. Mhm. Und Locke ist vielmehr jemand, der sagt, also je nachdem, wie die Lage ist, das Parlament kontrolliert den Souverän, aber der Souverän kann auch gucken, dass in dem Parlament nicht alles aus dem Ruder läuft. Mhm. Man hat schon gegenseitig, und das hat was mit Dynamik zu tun, mit Balance, mit Flexibilität. Und ich denke, dass die Entwicklung der konstitutionellen Monarchie in Großbritannien vor allen Dingen mit dem Namen Locke verbunden
sicher,
ist und nicht mit Hobbes.
Absolut.
Ja.
Da wir jetzt gerade schon so über Geschichte reden und das Pferd philosophisch ein bisschen am Schwanz aufzäumen, es gibt bis heute diese beiden Traditionen, für die Locke und Hobbes stehen. Hobbes steht für die Tory-Tradition. Hobbes besteht für das, was man später Besitzindividualismus genannt hat. Ja? Mhm. Hobbes steht für einen Souveränitätsbegriff, der radikal ist. Deswegen,
das kann man wohl sagen,
deswegen haben ihn konservative Politikphilosophen, ich denke an den Michael Oakeshott, der bis vor 10, 15 Jahren in London noch an der London School of Economics unterrichtet hat, der war der Meinung, dass Hobbes den ersten modernen Staatsentwurf gemacht hat. Das ist die Tory-Tradition, während Locke für die Whig-Tradition steht. Das ist eine andere Tradition, das sind die Liberalen.
Ja.
Also, und das kannst du im Grunde bis heute diesen Dualismus in der englischen Geschichte durchverfolgen.
Also das ist eben, finde ich, ein innovativer Punkt, den ich so noch nie gesehen habe, jetzt in diesem Video. Das kommt vielleicht daher, dass der Lesch ist ja jetzt kein Philosoph, sondern ein Physiker. Und dann sozusagen aus dieser Perspektive Dynamik und Mechanik dann die beiden miteinander vergleicht. Oder Statik. Also er sagt, der Hobbes wäre ein Statiker und der Locke wäre ein Dynamiker. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Locke'sche Buch wirklich als ein sehr dynamisches bezeichnen kann. Also was in dem Locke'schen Buch eben stärker drin steckt, ist eben, dass die Macht stärker verteilt ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich jetzt eine richtig durchdachte dynamische Perspektive ist. Aber auf jeden Fall ist das eine interessante Interpretation, also die ich jetzt in dieser Form noch nie gehört und gesehen hatte. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, also den Sie im Hinterkopf behalten müssen, eben, dass Locke seine Schrift natürlich auch sehr stark als eine politische Streitschrift geschrieben hat. Er gehörte ja zu den Whigs, zu den Liberalen, die sozusagen von Shaftesbury angeführt wurden. Und das war natürlich eben zum großen Teil jetzt nicht eine reine wissenschaftliche Abhandlung, sondern auch eine politische Streitschrift gegen diese Bestrebungen im damaligen England, eine absolute Monarchie zu legitimieren und zu stabilisieren. Also man kann sozusagen zwischen Hobbes und Locke wichtige Unterschiede in der Erklärung des Staates sehen. Aber wenn man jetzt den Vergleichsrahmen noch weiter zieht, kann man sozusagen diese Unterscheidung fällen. Also jetzt können wir schon mal, würde ich sagen, mal drei wichtige Typen der Erklärung des Staates sozusagen herausdestillieren. Einmal natürlich der Staat als eine natürliche göttliche Einrichtung, also die sozusagen von der Natur oder von den Göttern so konzipiert wurde, vielleicht auch als Intelligent Design, also Aristoteles und Thomas von Aquin würden wahrscheinlich die Sache so sehen, dass der Staat sozusagen von Natur aus oder von Gott eingerichtet wurde als eben Herrschaftsform, mit der die Gesellschaftsmitglieder sich am besten regulieren. Auf der anderen Seite die Perspektive der rationalen, kollektiven Konstruktion, also wo sozusagen die Individuen vernunftbasiert sich für so eine Herrschaftsform entscheiden und den Staat sozusagen konstruieren, sozusagen von unten nach oben aufbauen. Und schließlich die dritte, der dritte Erklärungsstrang, das wäre sozusagen den Staat jetzt nicht als rationale Konstruktion zu sehen und auch nicht als göttlichen Entwurf, sondern als ein naturwüchsiges Ergebnis, mit ganz vielen Zufällen auch behaftet. Denken Sie jetzt nochmal an den Eingangsfilm von mit dem Bryan-Effekt, also dass da in der kulturellen Evolution auch manchmal viele Dinge passieren, die unbeabsichtigt sind. Und diese Aspekte hat beispielsweise der David Hume, den wir in dieser Vorlesung leider nicht behandeln. Also den hatte ich früher in dieser größeren Vorlesung behandelt, der zu diesen Evolutionstheoretikern zählt, der eben sehr stark diese Mechanismus Versuch und Irrtum betont, dass eben die Herausbildung von politischen Herrschaftsformen eben eine lange Kette von historischen Machtkämpfen eben darstellt, denen man weniger Rationalität unterstellen sollte, als man es häufig so macht, wenn man so mit rein rationalen Entscheidungen da operiert. Aber ich will jetzt mit dieser Folie noch mal ganz kurz eben die Darstellung der Humeschen Kritik des Staatskonstruktivismus leisten. Also er gilt so als einer der ersten Evolutionisten in der politischen Theoriebildung. Er lehnt den Kontraktualismus eben mit empirischen Argumenten ab und führt eben ganz viele Beispiele an, also wie eben Staaten eher durch Gewalt und Eroberung entstehen, also ähnlich wie Machiavelli auch argumentiert, und dass die Zustimmung dann zu dieser Herrschaftsform jetzt weniger rationale Akte sind, sondern das sind gewohnheitsmäßige Handlungen. Die Menschen sind einfach gewöhnt, sich dann den Herrschern unterzuordnen und dann in bestimmten Zusammenhängen abhängig werden und aus der Notwendigkeit dann, Autorität einfach als gegeben nehmen. Und er argumentiert da eben, dass die menschliche Natur, also insbesondere die beschränkte Rationalität von Menschen und die realen Bedingungen, die in der Regel zu existieren, solche Verhältnisse verhindern, die in diesen Vertragskonstruktionen immer so dargestellt werden. Ich meine, später hat man ja dann insbesondere nach Kant und insbesondere Rawls macht es eben sehr stark, dass er sagt, ja, sind ja eigentlich fiktive Situationen, die wir sozusagen als Ob-Situation definieren, um sozusagen eine normative, rationale Begründung politischer Herrschaft zu leisten. Aber dass wir jetzt nicht so naiv wären und zu glauben, dass wirklich früher mal so eine Situation existiert hätte, dass die Leute wirklich tatsächlich da zusammengekommen wären und dann den Vertrag als rationale Konstruktion gegründet hätten. Aber Hume argumentiert eben in dieser Hinsicht eben empirisch und sagt, noch nie hätte sich so politische Macht eben herausgebildet. Er schreibt, nahezu jede Staatsgewalt geht letztlich auf illegale Machtergreifung oder Eroberung zurück. Fast alle Regierungen, die es zurzeit gibt oder über die geschichtliche Quellen existieren, sind ursprünglich entweder durch Usurpation oder Eroberung oder beides entstanden. Jedoch stets ohne die Vorspiegelung einer fairen Zustimmung oder freiwilligen Unterwerfung der Menschen. Ich will hier nicht etwa Zustimmung als eine der gerechten Grundlagen von Regierung ausschließen. Sie ist sicher von allen die beste und unverletzlichste, wo sie gewonnen werden kann. Ich stelle nur fest, dass sie sehr selten überhaupt und niemals vollständig errungen worden ist und es deshalb noch eine weitere Grundlage von Regierung geben muss. Insofern wird eben Hume gegenüber den Kontraktualisten eben als ein evolutionärer Theoretiker eben der politischen Entwicklung dargestellt. Ich komme zur letzten Kritik- und Würdigungsfolie. Also als Kritik kann man sozusagen an Lockes Theorie hervorheben, dass sie nicht die wirkliche Staatsgenese und Politikentwicklung erklärt. Das ist eher ein Legitimationsnarrativ oder eben ein normatives Konstrukt, um eben eine rationale Begründung von Herrschaft eben zu fordern. Gerade dieser Konstruktivismus unterstellt viel kollektive Rationalität und Kontrolle gesellschaftlicher Entwicklung. Er negiert Zufälle und nicht intendierte Handlungsfolgen. Und bei allen gesellschaftlichen Entwicklungen findet sowas immer statt, dass sozusagen hinten immer vieles rauskommt, was man am Anfang gar nicht so gewollt hat, sozusagen wie es sich dann entwickelt hat. Also das beschreibt man ja als nicht intendierte Handlungsfolgen. Und eine weitere Kritik an Lockes Theorie ist eben, dass er den Staat eben sehr stark von seinen Funktionen und Aufgaben verengt als ein Schützer der Eigentumsrechte. Klar, das muss man natürlich sehen, in der Zeit war das sozusagen eine ganz wichtige Forderung, insbesondere dieser Liberalen, die er damals unterstützt hat. Das hat natürlich seine Orientierung eingegrenzt. Aber wenn wir zur Würdigung übergehen, muss man herausheben, dass er überhaupt in der Wissenschaftsentwicklung als ein Hauptvertreter des Empirismus gilt und ist ein wichtiger britischer Aufklärungsphilosoph neben Berkeley und Hume und ein ganz wichtiger Vertreter des Liberalismus und neben Hobbes und Rousseau, den wir dann nächstes Mal behandeln, einer der bedeutendsten Vertragstheoretiker, also Kontraktualist. Und er beeinflusste dann mit seiner Gewaltenteilung dann später Verfassungsentwicklung in den USA und Frankreich. Und heute ganz aktuell ist sein Eintreten für religiöse Toleranz. Wer von Ihnen hat denn gestern den Film gesehen in ARD? Also diese Verfilmung, dieses Unterwerfung heißt es, glaube ich. Ja? Gut, dann habe ich dann noch ein Beispiel einer Klausurfrage. Also das ist so eine sehr beliebte Behandlung von den Vertragstheoretikern in der Klausur, dass man Hobbes und Locke miteinander vergleicht. Und da ist die Frage, skizzieren Sie die Natur des Menschen und das Bedürfnis nach einem Gesellschaftsvertrag nach Hobbes und Locke und stellen sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus. Und das ist, also wenn man Vergleiche macht, dann sind es immer diese beiden Aspekte, die sie machen müssen. Also dass sie einmal die Gemeinsamkeiten herausstellen und eben dann die Unterschiede. Und ich werde jetzt diese Antwort, in Klammer steht Möglichkeit, jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, können Sie alleine selber machen. Aber das heißt, es gibt hier, anders als bei Multiple-Choice-Klausuren, eben jetzt nicht sozusagen die eine absolut richtige Antwort. Also was Sie dann in der Klausur eben machen müssen, die Frage einmal zu zerlegen, und sie besteht in der Regel immer aus drei Aspekten, die Sie dann möglichst gut und zutreffend dann beantworten müssen. Und da müssen Sie dann auch immer darauf achten, ob die Frage ist, nennen Sie, also da reicht es dann nur, da reicht es, dass Sie dann nur bestimmte Stichworte aufführen oder erläutern. Und wenn Sie dann erläutern müssen, da müssen Sie dann schon längere Sätze, zumindest einen Satz oder mehrere Sätze schreiben, um einen Zusammenhang dann zu verdeutlichen. Damit wäre ich am Ende der Vorlesung und danke für die Aufmerksamkeit.